Ihr lieben Geschwister, ich bin heute dran, euch die Predigt zu halten. Das Textwort, was mir vorgegeben wurde, steht in dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 19. Ich lese diesen Text mal aus der Bibelübersetzung Die gute Nachricht, weil ich den Eindruck hatte, da kann man es schon auf Anhieb am besten verstehen. Also Paulus betet hier. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bete darum, dass Christus durch das Vertrauen, das ihr zu ihm habt, von euch Besitz ergreift und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und euer ganzes Leben auf sie baut. Ich bitte für euch, dass ihr zusammen mit dem ganzen Volk Gottes eure Rettung in ihrem vollen Umfang begreifen lernt. Ihr sollt erkennen, wie unermesslich die Liebe ist, die Christus zu uns hat, auch wenn kein Mensch sie jemals voll begreifen kann. Der Reichtum Christi soll euch ganz erfüllen. Ja, das sind gewaltige Bitten und eigentlich auch ungewöhnliche Bitten. Wenn man für andere betet, dann denkt man ja meistens an irgendwelche Notlagen, die andere haben, oder Schwierigkeiten, wo man für andere eintritt. Das ist bestimmt auch richtig. Wie kommt der Paulus dazu, solche inständigen Bitten für diese Gemeinde zu äußern, die so ganz anders sind als das, was wir normalerweise beten? Paulus ist zu dieser Zeit im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, und es geht ihm rein äußerlich gar nicht gut. Ja, es geht ihm sogar so schlecht, dass er befürchtet, dass die Gemeinde in Ephesus darüber ins Wanken kommen kann, an der Liebe und Allmacht Gottes, nach dem Motto, wie kann Gott denn sowas zulassen? Paulus schreibt in diesen Versen vor unserem Bibeltext, ich bitte euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Also schlechte Ereignisse können uns im Glauben anfechten. Und deshalb sagt Paulus, deshalb bete ich zu Gott. Offensichtlich haben sich auch damals die Christen gefragt, wie kann Gott das denn zulassen? Einen solchen Mann wie Paulus, der sein ganzes Leben total in den Dienst der Verkündigung der Botschaft von Jesus gestellt hat und der auf alles Eigentum verzichtet hat, auf alle persönlichen Dinge verzichtet hat. Man könnte heute auch sagen, der nie Urlaub gemacht hat, der immer unterwegs war im Dienste Gottes, dass dieser Mann in so eine Gefangenschaft gerät, dass dieser Mann außer Gefecht gesetzt wird. Ja, und dass es ihm auch so schlecht eigentlich geht. Ja, die Geschwister in Ephesus könnten jetzt ins Grübeln kommen. Stimmt das überhaupt, was Paulus über Jesus gesagt hat? Ist Jesus wirklich so mächtig? Bewahrt er die Seinen? Kann er aus allem Übel heraushelfen? Und Paulus weiß, dass das seine Situation für die Gemeinden eine Anfechtung bedeutet. Deshalb betet er für die Gemeinde. Ja, und ich denke, wir schauen uns dieses Gebet jetzt näher an. Es wird eingerahmt von zwei gleichen Bitten. Am Anfang und am Ende geht es um den Reichtum, den Gott uns schenken kann, mit dem er uns erfüllen will. Also am Anfang sagt er, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt. Und am Ende steht die Bitte, der Reichtum Gottes soll euch ganz erfüllen. Es geht um Reichtum. Wir ahnen natürlich, dass das keine irdischen Besitztümer sind, die der Paulus da erbittet, auch keinen dicken Lottogewinn. Also welche Art von Reichtum geht es da? Ihr sollt erkennen, sagt er, wie unermesslich die Liebe ist, die Christus zu uns hat, auch wenn kein Mensch sie jemals voll begreifen kann. Ein unermesslicher Reichtum an Liebe. Wow, ein unermesslicher Reichtum an Liebe. Es ist schon eine ungewöhnliche Kombination von Wörtern Reichtum und Liebe. Aber es geht hier um den Reichtum an Liebe. Paulus fällt anscheinend kein anderes Wort ein, als das so zu nennen, dass es unfassbar reich ist, was er uns an Liebe schenkt. Und seine konkrete Bitte ist, dass Gott uns diesen Reichtum schenkt. Diese unfassbare Menge der Liebe Gottes soll über die Geschwister in der Gemeinde zu Ephesus ausgegossen werden. Bei diesem Wort ausgegossen, da denken wir an einen gewaltigen Strom, was da über die Gemeinde ausgeschüttet wird. Gewaltiger Strom an Liebe. Und er sagt auch, dass diese Liebe so unfassbar groß ist, ja, dass man sie nicht erfassen kann. Da denken wir natürlich sowas wie an das Meer. Ein Meer voll Liebe. Gut, unsere natürlichen Meere sind schon unfassbar groß, finde ich. In den Tiefen, in den Weiten. Und doch sind sie endlich. Die Liebe Gottes ist nicht endlich. Da kommt mir auf den Vergleich mit dem Weltall. Das Weltall ist ja unendlich groß. Das sprengt alle Vorstellungskraft. Und die Forscher, die Astronomen, die in dem Weltall forschen und die Grenzen finden wollen, stoßen nie an die Grenzen. Sie entdecken immer wieder Neues und Weites. Vielleicht ist das ein guter Vergleich für die Größe und Weite der Liebe Gottes. Reichtum hat aber auch etwas zu tun mit kostbar. Also das Kostbarste, was Gott uns schenkt, ist seine Liebe. Leider ist unser Gehirn und unser Herz nicht in der Lage, diese Liebe auch nur ein klein wenig wahrzunehmen. Mit unserem Verstand schaffen wir das nicht. Deswegen muss Gott uns helfen, diese Liebe einigermaßen zu erfassen, zu begreifen, dass diese Liebe in unser Herz ausgeschüttet wird. Dass wir spüren, diese Liebe erfüllt unser Leben, erfüllt unser Herz total. Und dann sagt Paulus, das macht uns stark. Das macht uns stark und fest. Das hilft uns, dass wir nicht ins Wanken kommen bei den Situationen, die wir in diesem Leben durchleiden müssen. Diese Liebe Gottes macht uns innerlich stark. Wenn Paulus von dieser Liebe so erfüllt ist, dann kann er auf seine sehr persönliche Erfahrung zurückschauen. Er war ja ein fanatischer Verfolger der ersten Christen. Er hatte Genugtuung dabei, wenn Christen getötet wurden. Zum Beispiel war er dabei, als der Stephanus gesteinigt wurde. Und er empfand da große Genugtuung an dem Leiden und Sterben des Stephanus. Letztlich war er voller Hass gegen diesen Jesus erfüllt. Denn der war ja die Ursache, dass es überhaupt diese Christen gab. Konnte Gott so einen Menschen lieben? der ihn so hasste, der seine Kinder hasste. Genau das hatte Paulus erlebt. Jesus begegnete ihm persönlich und beschenkte ihn mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen, mit seiner Gnade. Ja, als Jesus ihm begegnete, rief er: Herr, wer bist du? Und Jesus sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus war ein selbstgerechter, unbarmherziger junger Mann, voller Hass auf Jesu Jünger. Paulus hatte nie um Gnade bei Gott gebeten. Aber Jesus nahm ihn nun an als ein ganz besonderes Werkzeug für die Verkündigung seines Evangeliums. Jesus nahm ihn in seine ganz persönliche Schule. Paulus hatte jahrelang von Jesus gelernt, um was es beim Evangelium geht. Paulus begriff, dass die gewaltige Liebe, die er erfahren hatte, allen Menschen galt. Und Jesus zeigte Paulus, dass er am Kreuz auch seine unfassbare Schuld vollkommen bezahlt hatte. Wenn Paulus also in unserem Text von dem Reichtum und der Herrlichkeit Gottes spricht, dann redet er von dem Reichtum und der Herrlichkeit der Liebe Gottes zu uns. Paulus hat auch einen Blick in eine himmlische Realität bekommen, die wahrscheinlich einmalig ist. Er deutet dies im zweiten Brief an die Korinther an. Er sagt da, dass er in den dritten Himmel schauen durfte. Und er sagt, dass er auch in das Paradies schauen durfte. Und dass er da Dinge gesehen und gehört hat, für die es keine menschlichen Worte gibt. Also er konnte Zusammenhänge erkennen, die man mit dem Verstand nicht begreifen kann. Und er wusste, er ahnte, was uns erwartet, wenn wir einmal bei Gott sind, weil er diesen Blick in den Himmel und in das Paradies tun durfte. Also der Paulus ist da sehr, sehr zukunftsorientiert auf das Ziel hin, was uns erwartet. Er sieht weniger die aktuellen Leiden und die aktuellen Probleme, weil er immer dieses wunderbare Ziel vor Augen hat. Deswegen ist es Paulus wichtig, deswegen betet er, dass Gott uns mit diesem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt, dieser unfassbaren, gewaltigen Liebe. Wenn es um den Begriff Herrlichkeit geht, dann denke ich auch an das Gebet Jesu, das er vor seiner Kreuzigung gesprochen hat und um seine Verherrlichung beim Vater bittet. Der Vater antwortet ihm, dass er ihn verherrlicht hat. Also als Jesus diese Bitte äußert, war er dabei, den Weg zu seinem Tod am Kreuz zu gehen. Das ist nicht das, was wir Menschen unter Verherrlichung und unter Herrlichkeit uns vorstellen. Aber gerade am Kreuz zeigt sich der unermessliche Reichtum seiner Liebe zu uns Menschen. Jesus hätte die Macht gehabt, 12 Legionen Engel zu rufen, um ihn vom Kreuz herunterzuholen. Aber seine Liebe zu dir und mir war stärker als sein bitteres Sterben. Er wollte unsere Schuld bezahlen, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein können, damit wir in Ewigkeit in diesem wunderbaren Reich bei ihm sein dürfen. Er bezahlte unsere Sünden. Er bezahlt am Kreuz unseren Stolz. Ja, er bezahlt sogar jedes unnütze Wort, das wir redeten. Er bezahlt restlos alles, was sich an Schuld in unserem Leben angesammelt hat und noch ansammeln wird. Und je länger man lebt, desto mehr Schuld hat man ja. Und Paulus ergänzt die Bitte um die Worte und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Genau das ist es, dass wenn wir diese Liebe vor Augen haben, wenn wir diese Liebe in unserem Herz haben, ja, dann kann um uns herum passieren, was will, dann hält uns diese Liebe fest und macht uns stark in ihm. Dann glauben wir fest an diesen Jesus, egal wie unsere äußeren Umstände sind. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir immer noch die alten Menschen. Da ist immer noch das alte Ich da, das versucht, in unser Leben hinein zu regieren und Entscheidungen zu treffen, die von unseren natürlichen Wünschen entstammen. Darum betet Paulus weiter. Er betet, dass Christus durch das Vertrauen, das ihr zu ihm habt, von euch Besitz ergreift und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und euer ganzes Leben auf sie baut. Die gute Nachrichtübersetzung benutzt oft für den Begriff Glauben das Wort Vertrauen. Ich finde, das ist hilfreich, da wir mit dem Wort Glauben heute häufig eher so eine ungewisse Sicherheit verbinden, nach dem Motto, das könnte ja möglich sein. Aber die Bibel meint mit dem Wort Glauben mehr. Es ist ein festes Vertrauen in das, was Gott für uns getan hat. Mein Vertrauen zu Jesus, in seine Liebe zu mir, öffnet ihm die Tür in mein Leben. Man könnte sagen, ich mache auf und sage, ich habe einen neuen Chef in meinem Leben. Paulus bezeichnet das als Besitz ergreifen, so wie wenn ein Herrscher damals einen Sklaven kaufte und dann voll von ihm Besitz hatte und der Sklave war voll sein Eigentum. Ich bin also Eigentum eines Chefs, über den ich mich doch nur freuen kann. Denn es ist ein Chef, der mich unfassbar liebt, der nicht von mir etwas erwartet, um selbst Leistung vorzuweisen, sondern der mich selbstlos liebt und dessen Liebe nicht wankt. Egal was da war, ich kann mich auf seine Liebe zu mir verlassen. Das ist ein Traumschiff. Diese Liebe ist stabiler als ein Felsen. Und ich darf mein ganzes Leben auf seine Liebe bauen. Es ist der Felsen, auf dem ich mein Leben gründen kann. Er wird sie mir nie entziehen. Sogar noch nach meinem Tod ist seine Liebe zu mir immer noch vorhanden. In alle Ewigkeit wird mich seine Liebe umgeben. Seine Liebe umgibt mich wie die Luft zum Atmen. Paulus betet um diese tiefe Innigkeit mit Jesus. Jesus selbst soll in uns leben. Er soll von uns Besitz ergreifen. Das ist ja der völlige Verzicht auf meine Selbstbestimmung zugunsten einer Bestimmung, die von Liebe geprägt ist. Vielleicht spüren wir da einen Widerstand in uns. Das ist ganz natürlich, weil wir uns ja selbst bestimmen wollen. Ich möchte doch Herr meines Lebens sein. Aber wir begreifen und wissen, dass wir so viel falsch gemacht haben. Daher ist doch gut, wenn wir einen Jesus haben, der unser Leben erfüllen kann zu einem wahren, sinnvollen Leben. Nicht meine eigenen Wünsche sind gut für mein Leben, sondern das, was er für uns will, in seiner Liebe, das ist gut. Jesu Pläne für unser Leben sind das einzig Wahre. Ja, das ist der Anlass für Paulus, dieses Gebet zu sprechen. Es geht Paulus schlecht, die Gemeinde könnte das irritieren, aber Paulus sieht seinen Weg vom Ende her. Der große Plan Jesu für unser Leben ist für Paulus ganz klar. Jetzt kommt die nächste Bitte, dass ihr zusammen mit dem ganzen Volk Gottes eure Rettung in ihrem vollen Umfang begreifen lernt. Nochmal, dass ihr zusammen mit dem ganzen Volk Gottes eure Rettung in ihrem vollen Umfang begreifen lernt. Also er hat das große Ziel unserer Rettung vor Augen. Vielleicht fühlen wir uns gar nicht bedroht, obwohl wir unseren eigenen Tod vor Augen haben. Die Endlichkeit unseres Lebens ist ganz klar. Wie gut ist es doch, wenn ein Mensch sich die Frage stellt, was kommt nach diesem Tod? Es erinnert mich an eine meiner ersten Begegnungen, die ich als Gideon hatte. Ich war einkaufen und an einem Gemüsestand, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Und gegenüber von dem Gemüsestand war eine Busendhaltestelle. Und da lief der Busfahrer vor dem Bus auf dem Bürgersteig auf und ab, so richtig in Gedanken versunken. Da kommt mir der Gedanke, der hätte jetzt Zeit, in der Bibel zu lesen. Ich habe noch nie so etwas gedacht, wenn ich einen Menschen so auf und ab spazieren sah. Aber der Gedanke war zu dem Zeitpunkt gekommen. Und ich dachte, nee, den kannst du jetzt nicht stören. Der, wenn ich den jetzt anspreche, der ist so ein Gedanken versunken, der fühlt sich bestimmt gestört. Nee, den lässt du mal schön in Ruhe. Macht gerade seine kleine Pause da, gehst mal nach Hause. Und ich gehe ein paar Schritte nach Hause und dann kommt mir der Gedanke, aber wenn jetzt dieser Gedanke von Gott kam, dann musste ich eigentlich gehorsam sein und rübergehen und ihn fragen, ob ich ihm eine Bibel schenken darf. Okay, dachte ich, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass er mich anschnauzt und sagt, lassen Sie mich in Ruhe. Also bin ich rübergegangen, sage freundlich guten Morgen zu ihm, frage ihn, darf ich Ihnen etwas schenken, und halte ihm dabei die Bibel hin. Da schaut er mich an, sagt, sowas, gerade habe ich drüber nachgedacht, wie schnell das Leben zu Ende ist und was kommt dann. Also diese gute Frage, wie schnell ist das Leben zu Ende und was kommt dann? Das ist das, was Paulus hier vor Augen hat. Was kommt dann? Was ist unsere Errettung? Wozu hat uns Jesus errettet? Dieses große Ziel, das hat er immer vor Augen. Die Rettung, diese Rettung bedeutet ja nicht nur die Rettung vor dem ewigen Tod, vor der Hölle, sondern sie ist das Versetzen in ein wunderbares Reich, das Reich der Herrlichkeit Gottes, das Reich, wo Gottes Liebe alles durchdringt, wo wir uns wohlfühlen, wo wir glücklich sind, wo wir nur noch Jesus haben wollen, nur noch Gott haben wollen und ihm dankbar sind, weil er uns so viel Liebe schenkt. Ja, das verlieren wir halt in unserem Alltag schnell aus dem Blick. Wie gewaltig ist diese Errettung, die uns durch Jesus geschenkt wird. Paulus betet, dass wir unsere Errettung in ihrem vollen Umfang begreifen lernen. Sogar dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Ja, dann schließt Paulus dieses Gebet ab, dass er nochmal um die Erkenntnis der Liebe Jesu bittet und dass dieser Reichtum uns ganz erfüllt. Ihr sollt erkennen, wie unermesslich die Liebe ist, die Christus zu uns hat, auch wenn kein Mensch sie jemals voll begreifen kann. Dieser Reichtum Gottes soll euch ganz erfüllen. Ja, er muss also zugeben, dass es uns unmöglich ist, die ganze Liebe Jesu, diesen Reichtum Gottes jemals voll zu begreifen. Aber das soll uns nicht entmutigen, sondern anspornen, uns in dieses Meer der Liebe zu versenken und damit uns immer wieder zu beschäftigen. So wie die Astronomen versuchen, in die unvorstellbaren Weiten des Weltalls hineinzuschauen und dabei immer wieder Neues entdecken und nie auf das Ende stoßen, so sollen auch wir die Liebe Gottes immer mehr erkennen und immer mehr über diesen Reichtum ins Staunen kommen. Wohin schauen wir denn, wenn wir diese unfassbare, gewaltige Liebe ergründen wollen? Da fällt mir nur eine Antwort ein. Wir schauen auf Jesus. In ihm sind all diese Schätze der Weisheit Gottes, seine ganze Liebe zu uns, verborgen. In Jesus können wir es erkennen. Das sind die Anliegen, die Paulus für die Gemeinde in Ephesus hat. Die Gemeinde soll sich freuen über Jesus, über seine Liebe, über Gottes Liebe, die sich in Jesus zeigt. Sie soll sich freuen über ihre ewige Errettung. Diese Freude ist unabhängig von den natürlichen Umständen, die uns manchmal gar nicht gefallen. Gerade jetzt auch in der Corona-Krise und diese ganzen Rahmenbedingungen, die wir zurzeit durchleiden, die gefallen uns gar nicht. Aber die Liebe zu Jesus, die Liebe Gottes zu uns, das hilft uns in dieser Zeit auch, froh zu sein. Deswegen sollten wir das auch für uns selbst beten. Nicht nur für unsere Gemeinde. Wir selbst müssen erst diese Liebe erfahren. Wir selbst müssen erst in dieser Liebe uns freuen, sonst taucht ja gar nicht der Wunsch in uns auf, dass andere auch dieses erleben. Also beten wir für uns, dass wir auch diese Liebe erfahren, dass Gott diesen Reichtum seiner Liebe in unser Herz ausgießt, dass er von uns ganz Besitz ergreift und wir nur noch in seiner Liebe leben. Wenn ich erfahren habe, wie gewaltig Gottes Liebe zu mir ist, dann erst erwacht in mir der Wunsch, dass auch in meiner Gemeinde, in den Menschen um mich herum diese Freude vorhanden ist. Diese Bitten sind ja auch im Vater Unser enthalten. Da beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann am Ende, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.